Denn die ehemalige Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 19. April, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Freitagnachmittag, Frau Kneißl.
Ja, vielen Dank, lieber Flavio, fürs Leben. Auch Ihnen darf ich einen sehr angenehmen Freitagnachmittag wünschen.
Ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen, über die wir uns unterhalten möchten. Zum einen natürlich über die aktuellen Entwicklungen in Nahost und die Verhandlungen zwischen den USA, Iran und Israel. Uns wird aber auch beschäftigen, ganz aktuell kam die Meldung rein, dass sich Israel und der Libanon auf eine 10-tägige Waffenruhe verständigt haben. Auch das wird uns heute beschäftigen, und natürlich auch die Wahlen in Ungarn, die am vergangenen Wochenende ja in Europa doch für viel Aufregung gesorgt haben, da Viktor Orban nach über 16 Jahren abgewählt worden ist. All das wird uns heute beschäftigen. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie sind wieder in der Zarenstadt St. Petersburg. Was hat Sie in diese wunderschöne Stadt verschlagen zum einen, und wie haben Sie diese Woche verbracht?
Ja, vielen Dank der Nachfrage. Ich bin diesmal mit dem Auto gefahren, gemeinsam mit den Hunden, weil ich einiges zum Transportieren hatte. Dazwischen auch noch eine Stopover in Kaluga mache. Also diesmal wieder mit dem Auto, nicht mit dem Nachtzug. Das hat so seine Vor- und Nachteile. Aber es ist immer noch eine sehr, sehr intensive Woche. Wir hatten mehrere runde Tische. Ich habe einige Lehrveranstaltungen. Wir haben ein Symposium an der Wirtschaftsfakultät, an dem ich jetzt fast eineinhalb Tage lang auch ziemlich aktiv mitgewirkt habe. Und wir haben unsere sonstigen regelmäßigen Veranstaltungen. Also wir machen ja hier Kamingespräche, wir machen Frühstücks zu bestimmten Themen. Also ich bin an sich seit Sonntagabend wirklich im Stundentakt im Einsatz. Und dazwischen mache ich meine Hunderunde. Das hilft. Also das ist die Woche. Morgen noch ein Riesenvortrag.
Morgen noch ein Vortrag, jetzt zwischen Tür und Angel, diesen Podcast noch am Aufzeichnen. Wir waren froh, dass wir hier heute überhaupt einen Termin finden konnten, weil Sie so durchgetaktet sind, dass Sie kaum mehr hinterherkommen, Frau Kneißl. Deswegen bin ich jetzt froh, dass wir es hier heute überhaupt geschafft haben. Und ja, wir fangen mal gleich an, denn obwohl die USA jetzt noch am Mittwoch erklärten, dass ihr Militär den Seehandel von und nach Iran vollständig blockiert, hat sich Donald Trump optimistisch gezeigt, dass Gespräche mit Teheran über ein Ende des Krieges noch in dieser Woche wieder aufgenommen werden könnten. Trump sagte, Verhandlungen zwischen US-amerikanischen und iranischen Vertretern könnten noch in den nächsten Tagen in Pakistan fortgesetzt werden. J.D. Vance, der die Gespräche noch am vergangenen Wochenende leitete, die ohne Durchbruch endeten, der äußerte sich zuversichtlich über den aktuellen Stand. Er sagte, ich denke, sie werden in den nächsten zwei Tagen etwas Erstaunliches erleben. Das sagte Donald Trump vor Reportern und fügte hinzu, er halte es nicht für notwendig, eine zweiwöchige Waffenruhe, die am 21. April endet, zu verlängern. Ein Abkommen sei vorzuziehen, da das Land dann den Wiederaufbau angehen könnte. Und ja, Vertreter aus Pakistan, Iran und den Golfstaaten, die erklärten ebenfalls, dass Verhandlungsteams aus den USA und dem Iran noch in dieser Woche nach Pakistan zurückkehren könnten. Trotz dieser optimistischen Entwicklungen wurden im Rahmen der US-Blockade iranischer Häfen weiterhin Schiffe zurückgewiesen, darunter auch der von den USA sanktionierte und sich in chinesischem Besitz befindliche Tanker Rich Sterry, der sich am Mittwoch nach dem Verlassen des Persischen Golfs wieder in Richtung Straße von Hormuz bewegte. Und ja, bei den Gesprächen am vergangenen Wochenende in Islamabad in Pakistan waren Irans nukleare Ambition ein zentraler Streitpunkt. Die USA hatten eine 20-jährige Aussetzung sämtlicher nuklearer Aktivitäten Irans vorgeschlagen, während Teheran einen Stopp von 3 bis 5 Jahren ins Spiel gebracht hatte. Frau Kneißl, wie bewerten Sie diese Entwicklungen und auch vielleicht rückblickend noch die Gespräche in Islamabad, die ohne Durchbruch geendet haben? Wie sind da Ihre Gedanken dazu? Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein, Frau Kneißl?
Ja, vielen Dank für die ausführliche Sachverhaltsdarstellung. Letztes Wochenende habe ich auf meinem Kanal noch geschrieben, es ist noch nicht ganz vorbei. Wir hatten zwar in vielen Medien die reißerischen Schlagzeilen, das war's, jetzt steigt das Erdöl auf vielleicht 300 US-Dollar. Fatih Birol, der große Dampfplauderer und Chef der Internationalen Energieagentur, hat auch wieder viele apokalyptische Szenarien von sich gegeben. Ich habe damals geschrieben, man wird die Gespräche nicht ganz abreißen lassen. Das war mein Eindruck aus aller Ferne. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie es jetzt wirklich atmosphärisch in Islamabad war. Aber aus dem einfachen Grund, weil es an sich wenig Alternative gibt. Ansonsten müssen die USA in irgendeiner Form ihre Niederlage eingestehen. Und andererseits sitzen die Iraner auf einem richtig soliden Verhandlungsast. Also die haben Zeit. Und nun hat sich auch einige Tage später herausgestellt, dass dieses Bauchgefühl, das ich da zu Papier brachte, sich als korrekt erweist. Und der Gesprächsfaden, wie Sie beschreiben, wieder aufgenommen wurde. Er wurde nie ganz abgerissen. Ja? Also wenn man das vielleicht auch so auf den Punkt bringen darf, Diplomatie ist kein Foto-Event. Ja? Diplomatie ist ein Prozess. Und ich habe letzte Woche auch gemeint, das sind noch keine Friedensverhandlungen, das sind Talks about Talks, also Gespräche über Gespräche. Das ist wirklich nur ein allererstes Abtasten gewesen. Was bemerkenswert an diesem Treffen in Islamabad vom letzten Wochenende war, es war das allererste Mal, wirklich in sehr, sehr langer Zeit, dass sich hier US-amerikanische und iranische Diplomaten nicht nur die Hand schüttelten, das ist guter Ton. Das machen nur viele EU-Vertreter manchmal nicht, wenn ihnen Leute nicht behagen. Aber es wurde nach langer Zeit wieder direkt gesprochen. Die Gespräche, die wir zwischen den USA und dem Iran zuvor unter Vermittlung des Oman hatten, da war der omanische Außenminister der Postbote, der sozusagen zwischen den Räumen hin und her lief. In diesem Fall saßen die Delegationen einander gegenüber. Und wenn ich kurz einen Rückblick machen darf, seit dem Ende der diplomatischen Beziehungen im November 1979, damals Sturm der US-Botschaft in Teheran durch einen Studentenmob und 440 Tage waren die dort befindlichen US-Diplomaten in iranischer Geiselhaft. Das war der Anfang sozusagen vom Ende. Seit 1979 gibt es keine diplomatischen Beziehungen mehr zwischen diesen beiden Staaten. Ja. Das heißt, den USA ist eigentlich in all dieser Zeit auch jeglicher Einblick in den Iran abhanden gekommen. Ja. Und auf der anderen Seite hatten wir aber zwischen 2013 und 2015 so etwas wie eine erste neue Dynamik, als nämlich in Genf damals begannen direkte Gespräche zwischen US-amerikanischen und iranischen Diplomaten rund um das Thema Urananreicherung, rund um das Thema eines Iran-Abkommens, also eines Iran-Deals, wie es immer wieder so heißt. Dieser Verhandlungstext wurde erarbeitet damals vom damaligen US-Außenminister unter Obama, John Kerry. Auf der einen Seite, auf der iranischen Seite war es Javad Zarif, der perfekt Englisch spricht, der auch in den USA studiert hatte. Und zwischen diesen beiden Außenministern bestand eine hervorragende Chemie. Und es kam damals sehr, sehr vieles in die Gänge, was zuvor noch stockte. Großes Problem war, dass trotz dieses Abkommens, das am 14. Juli 2015 unterzeichnet wurde, es nie zur wirklichen umfassenden Aufhebung der US-Sanktionen gegen den Iran kam. Also das war das große Minus. Und dann trat ja auch Trump 2018 aus eben diesem Abkommen aus. Ich erwähne dieses Abkommen nun aus dem ganz einfachen Grund. Herr Trump hat auch gesagt und wird es wahrscheinlich auch diesmal jetzt wiederholen, so ein Deal, den kann man sozusagen auf 2-3 Seiten zusammenschreiben und dann haben wir das Abkommen. Dass dieses umfassende Iran-Abkommen, das ich gerade beschrieben habe, hatte mehrere 100 Seiten und viele technische Annexe, weil es um ein hochtechnisches Thema geht wie die Urananreicherung. Es haben damals mitgearbeitet Nuklearphysiker, genauso wie Juristen und Diplomaten, um diesen Text sozusagen auf die Reihe zu bekommen. Ich hatte mit diesem JCPOA auch immer wieder zu tun, noch in meiner Amtszeit als Außenministerin. Das war ein gewisses Meisterwerk, das war ein dickes Papier. Und so eine delikate, brisante Frage wie Urananreicherung, Rolle des Irans als Regionalmacht, das wurde damals beispielsweise überhaupt nicht eingefügt, Frage der US-Militärbasen in der Region, ja, das fordern ja auch die Iraner, dass die USA abzuziehen hätten, Frage der Schadensersatzzahlungen, des Wiederaufbaus, viele, viele andere Fragen, vielleicht bis hin zu einer Wiederaufnahme von, diplomatischen, konsularischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten wäre ja möglich. Das kann man nicht in einem Event von einem Nachmittag in Islamabad zu Papier bringen. Das bedarf, wie ich immer wieder sage, der diplomatischen Knochenarbeit. Also da wird dann wirklich monatelang daran gefeilt. Und was wir jetzt erleben, ist eine Art Verschnaufpause, in der vielleicht alle Konfliktparteien noch einmal ihre Waffenlager überprüfen. Wer natürlich Gift und Galle spritzt, ist Benjamin Netanyahu und die gesamte israelische Regierung, die davon gar nichts wissen wollen. Ja. Also das ist der Stand der Dinge. Positiv zu vermerken ist, ja, es ist der Gesprächsfaden wieder aufgenommen, er ist nie ganz abgerissen. Mein Respekt gilt jenen pakistanischen Diplomaten und Politikern, die sich da sehr, sehr stark einbringen. Und auch China, das im Hintergrund über Pakistan wahrscheinlich in irgendeiner Weise mitwirkt. Ich will jetzt noch nicht so zuversichtlich sein, dass man in einigen Tagen hier den großen Durchbruch erlebt, weil selbst wenn es zu einem größeren Handschlag kommen sollte, es sind viele, viele offene Rechnungen auf allen Seiten und wir haben die Unguided Missile Israel, die alles wieder durcheinander bringen kann.
Ja, die Unguided Missile Israel, die musste jetzt auch in dieser Woche, zumindest was ihre Kriegspläne angeht, einen herben Rückschlag vermelden. Denn Israel und der Libanon, die haben sich laut Donald Trump auf eine 10-tägige Waffenruhe verständigt. Sie soll noch am Donnerstag in Kraft treten. Die Jerusalem Post, die zitierte am Donnerstagabend einen Sprecher der israelischen Armee, der angekündigt hat, dass Israel ihre Truppen im Südlibanon während des Waffenstillstandes nicht abziehen werden. Der libanesische Ministerpräsident begrüßte das Waffenstillstandsabkommen in einem Beitrag bei Twitter und beglückwünschte die Libanesen. Trump erklärte zudem, er habe Vizepräsident J.D. Vance und auch Außenminister Marco Rubio angewiesen, gemeinsam mit Israel und dem Libanon an einer dauerhaften Friedenslösung zu arbeiten. Trump sagte wörtlich, es war mir eine Ehre, 9 Kriege auf der ganzen Welt zu lösen und das wird mein 10. sein, also lasst es uns erledigen. Ja, in Washington erfolgten diese Woche die ersten direkten Gespräche seit über 30 Jahren zwischen Vertretern Israels und des Libanons. Mitglieder der Hisbollah als direkter Angriffsgrund für die andauernden israelischen Angriffe nahm nicht an den Konsultationen teil. Ja, Frau Kneißl, wie ist das zu bewerten? Wir haben hier in unserem Podcast schon sehr oft über die wirklich katastrophale Lage der Libanesen gesprochen und auch über die aussichtslose Lage all jener Menschen, die in diesem Land leben. Sie haben selber dort gelebt. Ist das Grund zur Hoffnung oder sind Sie auch da womöglich etwas pessimistischer oder sagen wir vielleicht auch einfach ein wenig realistischer?
Ja, ich bin realistischer und nicht nur ich. Also die libanesischen Freunde, mit denen ich in Kontakt bin und die zum Großteil Christen sind, ja nicht alle, aber die Mehrheit unter ihnen sind, ob Maroniten oder Orthodoxe, die selbst sehen das alles sehr, sehr kritisch. Es ist nämlich so, dass die Hisbollah ist, und dafür kann man mich jetzt auch rügen in irgendeiner Form, aber ich habe immer wieder darauf hingewiesen, in Texten, Publikationen, Büchern, die Hisbollah ist nicht eine ausländische Miliz, die sich dort festgesetzt hat. Ja, sie bekommen immer sehr viel Geld aus dem Iran seit den 80er Jahren, aber die Hisbollah ist unter anderem eine libanesische Parlamentspartei und das sind Libanesen, das sind nicht Iraner, das sind keine Ausländer. Das heißt, die Zerstörung, die Auflösung der Hisbollah, zu der man jetzt die libanesische Regierung auch wieder drängen will, seitens der Israelis und vor allem natürlich auch der USA, das ist nicht etwas, was sich einfach so erledigen lässt. Man kann die Hisbollah nicht rauswerfen, ja? Und wenn man sie militärisch jetzt vernichtet, was ja seit 2023 im Gange sein soll, laut den Israelis, man habe ja schon alles vernichtet, heißt es immer wieder. Man hat ja Generalsekretär Nasrallah und sämtliche seiner Nachfolger immer wieder ermorden lassen. Selbst dann funktioniert die Hisbollah weiter, ja. Und hervorgegangen ist sie aus einem Partisanenwiderstand in den 1980er Jahren, in Widerstand in Opposition zur israelischen Besatzung, die von 1982 bis Mai 2000 anhielt. Das, was wir jetzt im Libanon erleben, ist eine heftige interne Zerreißprobe. Wir haben zum einen die Politiker, ob im Parlament oder außerparlamentarisch, die hier mit den Israelis und den USA gemeinsame Sache machen und sagen, ja, die Hisbollah muss weg, muss raus. Und wir haben jetzt auf der anderen Seite nicht nur die Hisbollah-Schiiten, es gibt auch Schiiten, die nicht mit der Hisbollah sind, wir haben auch christliche Politiker wie Rassan Salameh, der Kulturminister. Ich kenne ihn aus vielen Jahren, er hat in Frankreich auch einige Zeit lang unterrichtet, er war schon einmal Anfang der Nullerjahre libanesischer Kulturminister. Rassan Salameh hat klar darauf hingewiesen, dass eine derartige Forderung zu einem gewaltigen internen Konflikt führen wird. Das heißt, wir haben jetzt die Schlagzeile und wir haben diese Ankündigung von Trump, ich habe 9 von 11 Kriegen beendet und das war's und ich bin der Superhero. Nein, wir haben jetzt 10 Tage vielleicht eine Waffenstillstand, eine Feuerpause. Israel hat sie heute bereits wieder gebrochen. Aber das alles deutet nicht darauf hin, dass es demnächst zum Anschlag kommen wird und dass Israelis und Libanesen friedliche Nachbarschaft pflegen werden. Da ist viel zu viel historisch, aber auch jüngst, schauen wir nur auf die letzten 2 Monate, passiert, als dass das in irgendeiner Weise möglich sein könnte. Ich will hier nicht als der völlige Spielverderber gelten, aber was in Jahrzehnten nicht gelungen ist, nämlich die libanesische Armee aufzubauen und schiitische Kämpfer in sie einzugliedern. Ja, da hat man ja einiges versucht und das ist aus vielen Gründen gescheitert, nicht nur an der Hisbollah. Das, was einem sozusagen in Jahrzehnten nicht gelang, das kann nicht jetzt in 48 Stunden gelingen. Ja. Und man darf ja eines nicht vergessen, für die Israelis geht es hier nicht nur um jetzt das Thema Hisbollah ein für alle Mal sozusagen militärisch zu beenden, indem man alle abknallt, die man für Hisbollah nahe hält, sondern es geht ihnen sehr wohl darum, im Südlibanon, alte Region Galiläa, die Wasserreserven anzuzapfen, sich breit zu machen, eine Pufferzone. Es gibt auch schon genug Werbematerial dort für Immobilienbau. Also das heißt, es geht auch um Landnahme seitens Israels.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, wir kommen mal von dem einen geschundenen Volk der Libanesen zu einer anderen Minderheit, nämlich all jener, da haben Sie mich noch im Vorhinein unseres Podcasts heute darauf aufmerksam gemacht, nämlich all jener der sogenannten Wanderarbeiter in den Golfstaaten, die dort die sogenannten 3D-Jobs verrichten. 3D steht in dem Fall für Dirty, Dangerous, Difficult, also dreckig, gefährlich und schwierig. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation machen Wanderarbeiten in den Staaten des Golfkooperationsrates, kurz GCC genannt, zwischen 76% in Saudi-Arabien und 95% in Katar der Arbeitskräfte aus. In absoluten Zahlen geht es dabei also um etwa 35 Millionen Arbeitskräfte, wobei 24 Millionen aus Süd- oder Südostasien stammen. Viele haben die Region nach Ausbruch des Krieges verlassen. Die meisten dieser Wanderarbeiter sind aber mehr oder weniger im Kriegsgeschehen gefangen. Länder wie Thailand, Indonesien oder die Philippinen erklärten, sie würden die Lage ihrer Bürgerinnen und Bürger genau beobachten und Rückholaktionen vorbereiten, wenn sich die Luftangriffe verstärken sollten. Doch zu einer wirklichen Evakuierung ist es bis zum heutigen Tage nicht gekommen. Ja, Frau Kneißl, wie sehen Sie die Situation all dieser Menschen dort? Macht Ihnen das Bedenken zum einen und zum anderen? Ich hatte jetzt eben mal geschaut, die mediale Berichterstattung über die Situation dieser Wanderarbeiter, die hält sich doch in Grenzen. Man findet kaum Artikel zu diesem Thema. Also wie bewerten Sie die Situation dieser Menschen in den Golfstaaten?
Das ist dramatisch. Und wie Sie jetzt dargestellt haben in den Zahlen, ich glaube, die Zahlen sprechen für sich. Ich habe immer wieder die arabische Welt bereist, gearbeitet und viele dieser Staaten, nicht nur die reichen Golfstaaten, das geht auch bis in den Libanon hinein, die würden nicht funktionieren, wenn es nicht diese Wanderarbeiter, diese Migrant Workers gäbe. Die Zahlen, die Sie beispielsweise für Katar genannt haben, 95%, das gilt genauso für die Vereinigten Arabischen Emirate, 76% in Saudi-Arabien. Ja, die meisten von diese schwierigen, dreckigen und gefährlichen Arbeiten verrichten, von Ölfeldern über Straßenbau, aber bis hinein auch in den militärischen Bereich. Ja? Also alle diese Armeen würden auch ohne die Fremden, ohne die Söldner nicht funktionieren. Und allein in Dubai leben, wenn ich die Zahlen recht in Erinnerung habe, um die 10 Millionen Inder, 8 Millionen Pakistani, Millionen von Menschen aus Bangladesch und Nepal. Und diese Menschen haben meistens ein maximal 2 Jahres Aufenthaltsvisum. Und wenn sie nicht am letzten Tag sofort draußen sind, dann werden sie auf eine sehr brutale Art und Weise deportiert. Also die Migrationsbestimmungen sind da sehr, sehr klar, wie übrigens auch in Russland Migrationsbestimmungen unendlich klar sind. Ich habe hier auch genug Papierwege zu tun gehabt, um ein Aufenthaltsrecht und einen Aufenthaltstitel zu erhalten. Und in diesen Staaten leben Menschen, die von ihren moderaten Gehältern im Monat 300 bis 500, 600 US-Dollar jeweils über Western Union an ihre Familien zurücksenden. Diese Gelder nennt man Remittances. Ja, ich habe mich mit diesen Remittances vor Jahren einmal beschäftigt, weil, um das unseren Zuhörern kurz zu vermitteln, nehmen Sie alle Entwicklungszusammenarbeitsgelder dieser Welt auf einmal, also das, was die UNO, das, was die deutsche GTZ, was die französische sehr großzügige Kooperation international enthält, nehmen Sie sämtliche dieser Gelder, die in Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit Jahr für Jahr fließen, und das sind Milliardenbeträge, ob national, ob auf Ebene der großen internationalen Organisationen. All diese Gelder zusammengefasst sind geringer als die Remittances, also geringer als diese monatlichen Überweisungen über Western Union, die diese Menschen an ihre Familien zurücksenden. Und dank dieser Remittances, die in einigen Staaten einen wesentlichen Teil des Bruttonationalprodukts ausmachen, ja, das gilt übrigens nicht nur für Südasien, das gilt auch für ein Land wie Kosovo. Ohne diese Überweisungen würden die zu Hause verbliebenen Großfamilien nicht überleben. Und nicht nur, dass sie nicht überleben würden, sie könnten sich auch nicht aus der extremen Armut befreien und in so etwas wie ein bescheidenes Leben aufrücken. Und die Entwicklungsdaten in Südasien, also ich denke hier vor allem auch an Bangladesch, Nepal, Indonesien, diese Daten zeigen, dass hier doch in den letzten 30 Jahren die extreme, die absolute Armut gesunken ist und viele Menschen sich so etwas wie ein bescheidenes Leben leisten konnten. Das heißt, sie sind aus der Lehmhütte oder aus der Obdachlosigkeit ins Steinhaus gegangen. Sie können ihre Kinder zur Schule schicken und sie haben so etwas wie einen finanziellen Puffer für Krankheitsfälle. Und das machen diese Remittances aus. Nun sind die Wanderarbeiter, die in den Emiraten beispielsweise leben, im Moment konfrontiert mit unbezahltem Urlaub, also meistens aus den Hotels wurden sozusagen unbezahlten Urlaub geschickt, müssen aber aus eigener Tasche für die hohen Mieten aufkommen und für die sehr, sehr teuren Lebensmittel. Also bereits in der ersten Kriegswoche, in der ersten Märzwoche, stiegen die Lebensmittel in Dubai um das Sechsfache. Und das müssen die Menschen irgendwie bewältigen. Jetzt habe ich auch vor 3 Tagen in einem Interview hier in Russland bei Soloviev Live darauf hingewiesen, er war selbst erstaunt, kennt aber dieses Thema, hat das sozusagen gesagt, ja, wir müssen darüber sprechen, weil es spricht niemand darüber. Und nun können wir mit Sprechen auch nichts verbessern für die Menschen, aber zumindest daran erinnern, dass wenn wir von großen wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Krieges auf die Welt sprechen, dann geht es jetzt nicht nur darum, dass das Wirtschaftswachstum in der EU einbricht und überhaupt nicht mehr vorhanden ist, sondern es geht darum, dass viele Familien, die sich aus eigener Kraft hochgearbeitet haben, große Ausfälle haben. Und das erscheint mir insofern wichtig zu erwähnen, weil diese Remittances, die sozusagen transferiert werden über Western Union, unbürokratisch ablaufen. Ja, da sitzen keine Politologen, die Berichte schreiben und Evaluierungen machen, sondern das Geld geht vom Bruder an die Schwester, vom Cousin an die Nichte. Und da gibt's keine Bürokratie und keine Verluste. Also diese Gelder kommen direkt an und die fehlen jetzt. Und das wird, so fürchte ich, auf sehr, sehr viele Menschen, Familien in diesem gesamten großen südasiatischen Raum noch große Auswirkungen haben. Gilt aber genauso für viele Menschen im Libanon, in Ägypten, weil es sind genauso Millionen von Ägyptern in den Golfstaaten in den letzten Jahrzehnten einfach arbeitsmäßig da gewesen, denen hilft auch die Sprache, ja, arabische Sprache verbindet. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen in den letzten Jahren, dass wenn sie in unserer Zeit rasch in irgendeiner Weise zu Geld kommen wollen, egal in welcher Sparte, dann sind doch sehr, sehr viele in die Emirate gegangen, weil steuergünstig, ja, teilweise sehr großzügige Gehälter. Das haben dann auch einige gemacht, aber nun scheint es so, dass das Geschäftsmodell dieser Supermärkte in der Wüste an der Kippe steht.
Ja, das tut es allemal, und auch ich war doch ein wenig überrascht über diese große Anzahl von Gastarbeitern in dem Land. Und natürlich, wie sollen diese Menschen, die da ohnehin schon damit konfrontiert sind, dass sie für sehr geringen Lohn arbeiten, plötzlich in der Lage sein, sich Nahrung leisten zu können, die 6-mal teurer ist, als das noch vor Ausbruch des Krieges der Fall war. Also ja, tatsächlich verheerende Zustände für diese Menschen dort in den Golfstaaten. Und ja, Frau Kneißl, wir machen mal weiter mit einer Meldung, die diese Woche vielleicht fast eher unter dem Bereich des Boulevards fallen könnte, der aber trotzdem, denke ich, lohnenswert ist, dass wir ihn hier einmal besprechen. Denn Donald Trump hat in einem Post Papst Leo, der seit Mai letzten Jahres das geistliche Oberhaupt aller Katholiken weltweit ist und ein gebürtiger US-Amerikaner ist, das auch noch am Rande mit dazu erwähnt. Er hat ihm Schwäche im Umgang mit Kriminalität vorgeworfen. Der Heilige Vater sei eine Katastrophe in der Außenpolitik. Er, Donald Trump, lehne einen Papst ab, der es für in Ordnung halte, dass Iran Atomwaffen besitze und den US-amerikanischen Angriff auf Venezuela schrecklich finde. Immerhin habe es sich dabei um ein Land gehandelt, das riesige Mengen an Drogen in die Vereinigten Staaten geschmuggelt hatte und was noch viel schlimmer war, seine Gefängnisse leerte und Mörder, Drogendealer und andere Gewalttäter in unser Land schickte. Ja, in der Vergangenheit hatte Papst Leo den Kriegskurs der Trump-Administration scharf kritisiert, insbesondere Anfang April, als er Trumps Auslöschungsdrohungen gegenüber der iranischen Zivilisation als absolut inakzeptabel bezeichnete. Der Krieg gegen Iran, den viele Menschen als ungerecht betrachten würden, der löse rein gar keine Probleme. Sich selbst porträtierte Donald Trump in einem weiteren Post diese Woche als Messias, eine Darstellung, die speziell für gläubige Katholiken nur schwer erträglich sein dürfte. Das ohne weiteren Kommentar von Trump gepostete KI-generierte Bild zeigt Trump als in einem antiken Gewand gekleidete Heilandsfigur, die mit ihren heilenden Händen einen Kranken segnet. Umgeben ist der Trump-Messias von Gläubigen. Im Hintergrund der befremdlichen Abbildung sieht man am Himmel schwebende Krieger, ein Kampfflugzeug und in den Lüften kreisende Adler als US-amerikanische Wappentiere. Das Bild wurde dann kurze Zeit später von Donald Trump oder von seinem Team wieder gelöscht. Er hat diese Woche nicht nur Papst Leo scharf angegangen, sondern auch Giorgia Meloni scharf kritisiert. In einem 6-minütigen Interview mit einer italienischen Tageszeitung sagte Trump, beide hätten seit langer Zeit nicht mehr miteinander gesprochen. Und außerdem führte er aus, dass sie als schöne junge Frau hatte, er sie noch eins beschrieben, die Europa im Sturm erobert habe. Jetzt sagte er in diesem Interview, ich bin schockiert von ihr. Ich dachte, sie sei tapfer, aber ich habe mich schwer in ihr getäuscht. Ja, seine Äußerungen, die markieren eine fast vollständige Kehrtwende gegenüber Giorgia Meloni. Ja, wie schätzen Sie diese Entwicklung ein, Frau Kneißl, vor allem das Verhältnis zu Italien und Giorgia Meloni und natürlich auch den offenen Bruch mit Papst Leo? Wie ist das einzuordnen, Frau Kneißl?
Ja, fangen wir mit Giorgia Meloni. Italien an. Ich erinnere mich gut an unseren Podcast. Das war vor, ja, ich glaube, es muss vor rund einem Jahr gewesen sein, als Trump damals die sehr, sehr hohen Zölle gegenüber der EU ankündigte und verhängte. Dann wurde manches wieder rückabgewickelt. Jedenfalls, was machte damals Brüssel? Man schickte Giorgia Meloni vor. Also und ich erinnere mich an unser Gespräch, sozusagen die böse Faschistin, aber dafür ist sie gut, ja. Also das war so ungefähr das Rauschen im deutschen Blätterwalde. Und sie erreichte damals vielleicht auch eine kleine Mäßigung auf Seiten Trumps, aber das war ihre Rolle vor rund einem Jahr, als es um US-Zölle gegen die EU ging. Heute, glaube ich, herrscht da wiederum Schadenfreude bei bestimmten, in bestimmten Hauptstädten. Italien hat ähnlich wie Spanien und ähnlich wie Frankreich sich von Trump distanziert. Spanien hat hier sicherlich das stärkste Rückgrat gezeigt und von Tag 1 angesagt am 28. Februar. Dieser Krieg ist ein Völkerrechtsverbrechen. Es werden keine spanischen NATO-Basen verwendet. Italien ist dann ziemlich schnell nachgezogen und hat gesagt, es kommen auch keine italienischen Basen in Frage. Und das ist insofern recht entscheidend gewesen, würde ich sagen, für alle US-amerikanische Planung, weil erstens hat die NATO massive Basen im gesamten Land verteilt, vor allem jene in Sizilien sind besonders wichtig, sind ja auch geografisch näher zu der Region, wo eben die USA im Moment ihre kriegerischen Einsätze fliegen. Das heißt, das war schon von einer bestimmten, das hatte Auswirkungen, ja, das hatte ganz, ganz konkrete Folgen für die US-amerikanischen Kriegsplanungen, täglich, stündlich. Und so wurde jetzt Giorgia Meloni abserviert. Ich sage immer wieder, ja, Tag für Tag in meinen Vorlesungen, es gibt keine Freundschaft in den internationalen Beziehungen, ja. Es gibt keine Dankbarkeit im Geschäft, wie man weiß. Und zwischen Regierungen, zwischen Staaten geht es immer wieder um einen Ausgleich von Interessen. Aber jeder Staat versucht seine nationalen Interessen oder sollte versuchen, so es ihm gelingt, seine nationalen Interessen überhaupt zu definieren. Wir wissen ja, manchen Staaten gelingt das überhaupt nicht. Aber sie sollten sozusagen ihre nationalen Interessen in Ausgleich bringen. Man muss nicht immer sich über alles einig sein, aber man sollte, wo es geht, die Standpunkte einander näher bringen. Und nur mit Buddy-Buddy sein und sich wechselseitig abbusseln und sagen, ach, wie nett man doch ist, das ist nicht Außenpolitik. Ja. Es geht um eine klare Positionierung und Trump ist ein Bauchmensch. Ja. Trump hat immer wieder seine Freunde, auch wenn man so will, vor aller Welt ganz klar fallen gelassen. Ja? Also ich erinnere mich da konkret an seinen früheren Außenminister, Kurzzeitaußenminister Rex Tillerson, der zuvor Chef des großen Ölkonzerns Exxon war. Rex Tillerson wurde nicht mal angerufen, der hat nur am Bildschirm erfahren, dass er gerade gefeuert wurde, ja. Und das war auch mal eine dicke Männerfreundschaft zuvor, ja. Also Rex Tillerson hätte besser bei Exxon bleiben können. Er war ein exzellenter CEO dieses Konzerns. Ich durfte ihn bei einigen Energiekonferenzen als CEO von Exxon kennenlernen und ein sehr charismatischer Industrieller. Der wurde gefeuert. Erinnern wir uns an andere Freundschaften, die ziemlich rasch zerbrachen, auch durch Trump. Also ich glaube, es läuft jetzt vielleicht auch gerade in den deutschen Kinos der Film. Ich habe es von dem Flieger gesehen. The Apprentice, das ist ein hochinteressanter Film, Trump in seinen Jugendjahren. Und wer machte ihn groß? Ja, wer gab ihm sozusagen die ersten wichtigen Tipps mit auf den Geschäftswege? Das war ein gewisser Ray Cohn, ein Anwalt aus New York, mit allen Wassern gewaschen, der ihn lehrte, entschuldige dich nie, geh immer in Angriff. Und dieser Film, The Apprentice, ich glaube, er ist auch als eine Serie verfügbar. Ich habe jedenfalls nur diese eine Filmproduktion gesehen. Und war für mich sehr interessant, nämlich vor allem auch, wie er dann eben diesen Menschen, der ihn immer wieder auch finanziell aushalf, als er in der Klemme saß, fallen ließ. Ja, also das sollte man über Trump wissen, ja, dass er viele Menschen für sich wirklich eiskalt instrumentalisiert. Und ganz im Hinterkopf muss man einfach eines behalten, es geht um Interessen, die miteinander in Ausgleich zu bringen sind.
Ja, da sollte man seine politische rosarote Brille absetzen, wenn man dazu geneigt ist, der einen oder anderen Partei oder politischen Persönlichkeit in diese Person oder Bewegung, Partei, wie auch immer, Hoffnungen zu projizieren. Sie sagen es ganz richtig, es geht um Interessen und nicht um Freundschaft. Und das ist auch ein gutes Stichwort für...
Ja?
Ich habe vergessen, Ihre Frage zu Papst Leo zu beantworten. Ich hab mich jetzt so lange mit der Meloni
aufgehalten. Dann gerne noch zu Papst Leo, das würde mich tatsächlich auch interessieren.
Entschuldigung. Ja, weil das war Ihre Eingangsfrage und die habe ich jetzt noch nicht aufgenommen. Also ich glaube, Sie haben in Ihrer Sachverhaltsdarstellung klar darauf hingewiesen, dass gläubige Katholiken oder vielleicht auch nicht so fromme Katholiken sind wahrscheinlich ziemlich baff über das, was hier Trump, der vielleicht gerade die Software künstliche Intelligenz für sich selbst entdeckt hat. Man hat den Eindruck gemacht, diese Cartoons von sich selbst. Auch das, muss man sagen, ist leider Trump. Man hatte gehofft, dass er in seiner zweiten Amtszeit von seiner Stabschefin vielleicht stärker kontrolliert wird. Es hieß zu Beginn seiner Amtszeit, er würde nicht mehr selber posten, das würde nur mehr das Kabinett machen. Dem ist nicht so. Er macht das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und thank you for the attention to this matter, Donald John Jr. Trump in großen Lettern. Also ich persönlich merke an mir, dass er dann schon sehr viel Blödsinn machen muss, damit es mich noch erstaunt, weil das hat man sich ja schon wirklich gewöhnt. Und dieser Angriff auf den amerikanischen Papst ist ja nun wirklich unter Anführungszeichen bizarr und interessant, weil vergessen wir nicht, wie stolz und glücklich und aufbrausend Trump war, als er von dieser Wahl hörte. Und Trump flog ja dann auch zu seiner Einführung. Also er war bei der großen Zeremonie im Vatikan persönlich zugegen. Das war, ich würde sagen, gewissermaßen fast auch seine erste Auslandsreise, wenn ich mich recht erinnere. Da war er gerade angelobt und flog eben zu dieser Zeremonie. Also alle waren ja ganz aufgeregt und glücklich, dass ein US-Amerikaner erstmals Papst der katholischen Welt, also Anführerchef der katholischen Welt wird. Warum diese Angriffe auf Papst Leo? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Vielleicht hat er da irgendein kleines persönliches Hühnchen zu rupfen. Ja? Also auszuschließen ist gar nichts. Natürlich hat Papst Leo einige klare Worte gefunden, hat unter anderem gesagt, die Tyrannen dieser Welt sind, glaube ich, ungefähr die Schranken zu weisen oder sollen mit ihren Kriegen aufhören, hat er vielleicht in einer Osteransprache gesagt. Er hat es im Plural gesagt, er hat einen Namen genannt, aber Trump fühlt sich dabei eben sehr angesprochen. Es soll offenbar auch zu einem Bombenattrappe, der echte Bomben, auf das Haus des Bruders von Papst Leo in den USA geworfen worden sein. Also das zieht weite Kreise und der Papst wird sich schon zu helfen wissen und er hat ja auch so etwas Mitarbeiter. Aber es ist trotzdem erstaunlich, wie er sich hier jetzt rechtfertigen muss und diese täglichen Sticheleien und Attacken des US-Präsidenten abweisen. Ja, das ist schon interessant und bedrückend auch. Trump hat hier vielleicht nicht kapiert, dass er ja auch mit solchen Dingen Wählerschaft verliert. Ja, weil auch in den USA gibt es eine katholische Wählerschaft, die einen John F. Kennedy einst wählte. Also die irisch-katholische Wählerschaft ist nicht zu unterschätzen. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum er das macht. Wie gesagt, ich tippe nur auf irgendein persönliches kleines Hühnchen, das er da zu rupfen hat, oder auf diese Wortwahl des Papstes von wegen Tyrannen. Und wie er sich dann inszeniert in so einer Art fast cäsarischen Antwort, wie aus einem Asterix und Obelix stammend, dann würde ich sagen, die Römer, die spinnen.
Ja, da haben Sie wohl recht. Und ich habe mich das auch gefragt, weil ein Großteil seiner Wählerschaft ja konservativ ist, wahrscheinlich auch katholisch ist. Genaue Zahlen habe ich dazu nicht im Kopf, aber kann man sicherlich nachrecherchieren. Also aus strategischer Sicht ist es sehr unklug, sich mit dem Papst, der auch noch ein US-Amerikaner ist, anzulegen. Also was Donald Trump da genau treibt, das fragen wir uns ja, Frau Kneißl, schon spätestens nach dem Ausbruch des Krieges in Iran. Und jetzt lassen Sie uns auch mal mit den vor allen Dingen für uns in Europa wirklich wichtigen Wahlen in Ungarn beschäftigen. Denn dort hat der ungarische Wähler sich am vergangenen Sonntag festgelegt. Der nächste ungarische Premierminister wird Peter Peter Magyar von der Teaser-Partei sein. Noch am gleichen Abend, am Sonntagabend, gestand der bisherige ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán die historische Wahlniederlage ein und gratulierte seinem siegreichen Konkurrenten. Das Ergebnis sei klar und schmerzhaft, sagte Orbán vor seinen Unterstützern. Orbán kündigte an, dass nun eine Phase des Wiederaufbaus beginne, da seine Partei nicht mehr die Verantwortung zur Regierungsführung trage, müsse man sich auf den Aufbau der eigenen politischen Gemeinschaft konzentrieren. Wir geben nie auf, sagte er. Die kommenden Tage seien dazu da, unsere Wunden zu heilen. Ja, und die Reaktion aus Brüssel, die ließen nicht lange auf sich warten. Ursula von der Leyen sowie auch Emmanuel Macron haben sich in den sozialen Medien zu den Ergebnissen der Wahlen geäußert und sich natürlich äußerst erfreut über den Machtwechsel in Ungarn gezeigt. Derzeit liegt in Brüssel wegen der andauernden Blockadehaltung Ungarns zum Thema Ukraine ein milliardenschweres EU-Finanzhilfepaket weiterhin auf Eis. Zudem wurde seitens Budapest bis zuletzt neue EU-Russland-Sanktionen sowie erwartete Fortschritte, sogenannte, bei den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine boykottiert. All das dürfte sich jetzt womöglich ändern. Also Frau Kneißl, was bedeuten diese neuen politischen Verhältnisse in Ungarn, in Budapest für die EU? Was bedeutet das für Russland und was sind Ihrer Ansicht nach die Ursachen für die Niederlage Viktor Orbáns gewesen?
Wir hatten dazu am Montag in der Früh gleich um 10 Uhr einen runden Tisch hier bei uns im Büro und haben ausführlich diskutiert. Und einer der Gründe, warum jetzt, ich würde sagen, da gibt es wirklich ein Bündel an Gründen. Zum einen würde ich mal sagen, Viktor Orbán, der 20 Jahre den Premierminister machte, hat mindestens zwei Generationen von jungen Ungarn in irgendeiner Form geprägt, ob positiv oder negativ. Und sie hatten sich an ihm satt gesehen. Also er war 20 Jahre im Amt. Viktor Orbán war von 1998 bis 2002 das erste Mal Premierminister und kam dann später wieder und richtete sich die Wahlzirkel so, dass er also nicht wieder allzu schnell aus dem Land, aus dem Amt gefegt werden würde. Viktor Orbán ist hoch anzurechnen, aber da erinnern sich jetzt die Jugendlichen nicht mehr, dass er Ende der 90er Jahre die Mafia aus dem Land jagte. Also ich war viel in Ungarn, habe dort einen Pferdehof immer wieder besucht, Anfang der 90er Jahre, war dort viel reiten. Die Mafia war überall, ja, also in den Dörfern, in den Kleinstädten. Und das waren zum einen auch Rückkehrer aus dem Afghanistan-Krieg, das waren die vietnamesische Mafia, die georgische, die ukrainische Mafia. Also die lieferten sich dort regelrecht Straßenschlachten. Ja, das Budapest Mitte der 90er Jahre war in manchen Straßenschlachten, also Straßenzügen, eine Terra Incognita, wo man sich besser nicht hinbewegen sollte. Und damit hat Orbán Schluss gemacht. Das interessiert heute natürlich niemanden mehr. Und man hat ihn in den letzten Jahren immer mehr zum Nicht-Europäer erklärt und man hat ihn zum Russian Asset erklärt, was völliger Humbug ist. Also vielleicht zunächst zu dieser Brüsseler Schelte immer wieder, er sei nicht europäisch genug. Hauptknackpunkt im Jahr 2018, 2019 war die Frage LGBT in den ungarischen Lehrbüchern, ja oder nein. Er hat sich dagegen ausgesprochen. Dann ging es auch um die Frage Rechtsstaatlichkeit. Da wurde dann ein sogenanntes Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn eingeleitet, wie auch gegen Polen. Aber ich habe immer wieder darauf verwiesen, in vielen Publikationen, die Ungarn und die Polen zu nicht oder zu schlechten Europäern zu erklären, zeigt nur, wie ahistorisch die Brüsseler sind. Ja, dort sitzen einfach gewisse Ideologen und haben von Geschichte null Ahnung. Und für einen Viktor Orbán spielt die Geschichte, die jüngere ungarische Geschichte, eine wesentliche Rolle. Wir sahen uns hier an unserem runden Tisch unter anderem noch einige Ausschnitte aus seiner Rede vom Juni 1989 an. Also wer sich vielleicht unter den Zuhörern erinnern mag, im Juni 1989 hielt der damals 26-, 27-jährige Viktor Orbán eine Brandrede gegen die Sowjetunion, forderte den Abzug der Roten Armee und stellte noch eine ganze andere lange Liste von Forderungen. Niemand wusste im Juni 1989, wie das alles ausgehen würde. Ja? Also es hätte ja auch so sein können, dass ein Orban beispielsweise ins Gefängnis kommt oder des Landes verwiesen wird, wegen seiner Kritik an den kommunistischen Parteien. Er war aber dann ziemlich bald der Held, nicht nur Ungarns, sondern der Held, der Darling der Konservativen europaweit. Ich hatte Viktor Orban als Mitarbeiterin von MOG, ich war damals in seinem Kabinett, zum ersten Mal getroffen, wir sind ungefähr gleich alt. Und ich würde sagen, alle Konservativen Europas waren von Viktor Orban so angetan, dass sie ihn also heftig herzten und möglichst viele Fotos mit ihm wollten. Er war der europäische Superstar unter den Jungpolitikern. Er machte übrigens auch ein Ausbildungsprogramm der Young Leaders, das von der Soros-Stiftung finanziert wurde. Er hat sich dann erst später von Soros distanziert, aber er war Teil dieser Young Leaders aus Mittel- und Osteuropa, die über Soros-Institute und Konferenzen sozusagen internationalisiert wurden. Und Viktor Orban hat sich dann immer stärker in gewisser Weise emanzipiert, ist zu einem Kritiker der Europäischen Union geworden, hat aber immer gerne mit beiden Händen die europäischen Kohäsionsfondsgelder und andere Leistungen genommen, wo wahrscheinlich auch viele Gehälter an bestimmte Freunde gingen. Und Viktor Orban hat, und das möchte ich hier schon auch noch einmal betonen, weil ich es auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt habe, Viktor Orban hat immer die EU-Sanktionen gegen Russland mitgetragen, seit 2014. Also es gab ja damals wegen der Krim-Krise die ersten Sanktionen und dann die folgenden. Was er nicht mitgetragen hat, das war dieser 90 Milliarden Euro Kredit für die Ukraine. Den hat er boykottiert und er hat doch nicht erlaubt, dass über ungarisches Staatsgebiet NATO-Material transportiert wird. Dagegen sprach er sich aus. Aber die Sanktionen gegen Russland hat er immer mitgetragen. Und ich habe immer wieder darauf verwiesen, ich habe das auch in Interviews diese Woche hier in Russland gesagt, er war immer ein ungarischer Nationalist. Er war wirklich kein russischer Spion. Ja. Aber wie das so schnell mit den Spionagevorwürfen ist, das wissen wir. Und Peter Siotto, sein Außenminister, steht jetzt auch heftigst unter Angriffen. Peter Madjar, der neue Premierminister, hat bereits gesagt, er wird ihn ins Gefängnis schicken. Also es herrscht ein sehr, sehr rauer Ton in Ungarn. Welche Auswirkungen wird das jetzt haben? Ich würde mal sagen, Peter Madjar, das muss man jetzt auch im Hinterkopf kurz behalten, ist nicht ein völliger Neuling auf der politischen Bühne. Peter Madjar, Madjar heißt übrigens auf Ungarisch Ungar, also Peter der Ungar, hat seine politischen Sporen sich in der Fidesz-Partei von Orban erobert. Und er kennt Orban in gewisser Weise in- und auswendig, er kennt das System. Wie ist er jetzt groß geworden? Was hat ihn sozusagen darauf gebracht? Eine Intrige. Also wenn man sich die Details ansieht, eines sehr schmutzigen Mischmasch aus Ehekrieg zwischen ihm und seiner Frau Judith Wager, der früheren Fidesz-Justizministerin, zwischen ihm und Orban, dann muss man ein wenig zu dem Schluss kommen bei der Lektüre dieser einzelnen Punkte, dass hier mit sehr, sehr viel Schmutzwäsche gewaschen wurde. Also das ist jetzt nicht, würde ich sagen, ein Fechten mit offenem Visier, sondern das geht um Tonbänder, da geht es um heimliche Videoaufnahmen etc. etc. Und ich habe nie Peter Madjar getroffen, ich weiß von ihm viel zu wenig und daher möchte ich auch keine Ferndiagnose zu ihm anstellen. Aber ich erlaube mir, trotzdem Folgendes festzuhalten: Die Ungarn sind ein sehr, sehr souveräns, fast süchtiges Volk. Ja? Also die Ungarn sind nicht Slawen, die Ungarn haben überhaupt nichts mit ihren Nachbarn zu tun und die Ungarn lassen sich nicht so schnell ins Boxhorn jagen. Viele haben von Orbán die Nase voll gehabt, konnten sein Gesicht nicht sehen, bezichtigten ihn wahrscheinlich auch korrekterweise der Korruption. Aber das waren auch seine Vorgänger, das waren auch ungarische Sozialdemokraten, was jetzt nichts entschuldigt. Viele der Wähler wollten ihn einfach weghaben, haben jetzt nicht einen Linken gewählt. Ja? Es ist ja jetzt nicht, dass das Pendel ideologisch von rechts nach links pendelte, sondern wir bewegen uns weiterhin in einem recht nationalistisch-souveränistischen ideologischen Umfeld. Das, was mich ein wenig irritiert, ich habe das vorgestern nur ganz kurz gelesen, aber ich hatte nicht die Zeit, da mehr zu lesen, weil ich hier einfach zu viel im Unterricht bin oder viel im Unterricht bin. Offenbar hat Peter Madia kurz nach seinem Besuch beim ungarischen Staatspräsidenten diesen öffentlich aufgefordert, doch zurückzutreten, weil er sei eben auch sozusagen ein Produkt Orbáns. Also das erscheint mir nun nicht der gute demokratische Ton, weil ein Staatspräsident wird unabhängig davon gewählt vom Premierminister. Die werden ja nicht sozusagen in einem Aufwischen gewählt. Das ist der Stand der Dinge im Moment im Ungarnland, in Madja Orszag. Wie das nun für Europa weitergeht, ich bin mir nicht so sicher, ob Ungarn nun alles mittragen wird, was gegen die Ukraine geht, weil es leben dort nun einmal einige hunderttausend ungarische Volksangehörige. Und die sind auch für einen Peter Madja und seine Wählerschaft nicht unwichtig. Also das ist nicht ganz außer Acht zu lassen. Aber man wird Ungarn jetzt vorerst nicht die Stimmrechte entziehen. Das hatte an sich von der Leyen vor gegenüber Orbán.
Genau, das waren die demokratischen Pläne von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung und diesen wirklich sehr interessanten Hintergründen zur Wahl in Ungarn bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die wie immer sehr spannenden Ausführungen. Wünsche Ihnen jetzt noch ganz viel Freude und Erkenntnisgewinn bei Ihren Tagen in St. Petersburg und freue mich, wenn wir dann nächste Woche wieder zusammenfinden, Frau Kneißl.
Vielen Dank, lieber Fabian, von Witzleben, all unseren Zuhörern einen hoffentlich angenehmen, friedlichen Sonntag und wir machen weiter.
Genau, wir machen weiter und hoffentlich machen auch Sie weiter, liebe Zuschauer, mit unserem Podcast, denn nächste Woche geht es weiter mit einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.